ARD.
Ein später Sommerabend, Flughafen Leipzig-Halle. Das letzte Abendrot erlischt gerade am Himmel über dem Rollfeld und hier im südlichen Teil beginnt mit der Dämmerung an diesem 19. Juli 2024 die Hauptarbeitszeit. Bei den Passagierzahlen ist der Flughafen nicht mal in den Top 10 in Deutschland dabei, aber in der Luftfracht spielt er ganz oben mit. Nachts starten und landen hier nur gelb-rote Flieger. Es ist das größte Luftfrachtdrehkreuz, das DHL weltweit betreibt. Immer in Betrieb, 24 Stunden am Tag. Leipzig-Halle ist ein Hub, eine Narbe. Wie bei einem Fahrrad laufen alle Speichen auf diesen einen Punkt zusammen. So kommen Pakete, Paletten, Container aus aller Welt erstmal hier an, werden gesammelt, sortiert, nach Zielorten gebündelt und weitergeflogen. Rund 100 Menschen arbeiten tagsüber in den riesigen Hallen am Rande des Vorfelds. Nachts sind es 7-mal so viele. Sie erledigen das Ausladen, das Sortieren, Einladen und Abfliegen in der Cargo-Halle, die aussieht, als habe ein Kind auf einem grauen Teppich alle seine gelben Lego-Steine in einer schnurgeraden Linie aneinandergelegt. Hier laufen bis zu 150.000 Sendungen pro Stunde durch. Sie rauschen über die kilometerlangen Förderbänder dieses Logistikverdauungstrakts. Eins wie das andere, aber doch 100.000-fach verschieden. Irgendwann in dieser Nacht vom 19. auf den 20. Juli 2024 passiert ein Paket einen der Routinescans, für dessen Inhalt sich später viele interessieren werden. Darin sind ein schwarzes Nackenmassagekissen, ein paar Cremes und Sexspielzeug. Nichts, was einen Alarm auslösen würde. Es wird weiter transportiert, landet auf einem Transportanhänger mit Dutzenden anderen Paketen. Ein paar Stunden später bricht genau auf diesem Anhänger unter der Plane ein Brand aus, noch bevor alles ins Flugzeug nach London verladen werden kann. Der Alarm geht um 5.54 Uhr raus. Das Feuer breitet sich blitzschnell aus. Die Feuerwehr versucht zu löschen. Doch es dauert lange, ungewöhnlich lange. Dieses Feuer scheint durch Wasser nur noch weiter zu lodern. Erst mit einem Pulver für Metallbrände lässt es sich bändigen. Am Ende kann die Flughafenfeuerwehr immerhin verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitet. Die Plane ist angesenkt, ein schwarzer Brandkrater klafft zwischen all den Paketen. Und genau da findet sich auch die Brandursache. Das Paket mit dem Massagekissen. Ein getarnter Brandsatz mit Zeitzünder, mit Cremeflaschen, die eigentlich Brandbeschleuniger enthalten und mit Sexspielzeug. Offenbar reine Ablenkung. Hey, ich wette, das ist das, worüber ihr auch am meisten gestolpert seid bei der Aufzählung, oder? Das war kein fieser Streich, das war im wahrsten Sinne brandgefährlich. Denn eigentlich hätte der Flieger zum Zeitpunkt der Explosion längst in der Luft sein sollen. Der Flug nach London hatte einfach Verspätung.
Feuer in einem Flugzeug oder auch eine Explosion ist, glaube ich, also viel schlimmer wird es dann auch nicht.
Das Paket in Leipzig ist nicht das einzige, das in diesen Juli-Tagen auf einem europäischen Flughafen explodiert. In Warschau, in Birmingham passiert Ähnliches. Immer am Boden, kurz vorm Frachtraum, immer glimpflich ausgegangen. Aber das war reine Glückssache.
Was da am Ende bei rausgekommen wäre, spielt eigentlich keine Rolle. Das Entscheidende ist, dieses Risiko wird eingegangen.
Wenn wir über Sabotageoperationen reden, dann muss man ganz klar sagen, das ist die bisher gravierendste, die mit Russland in Verbindung gebracht wird.
Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Ein Podcast von SWR3 und RBB24 Inforadio. Produziert von Bose Park Productions.
Hallo, ich bin Eva-Maria Lemke und ihr hört Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. Wir sind zurück mit einer neuen Staffel, in der wir euch wieder Geschichten erzählen, von denen ihr eigentlich nichts wissen solltet. Geschichten aus einer verdrehten Zeit, in der die alten Fragen von Krieg oder Frieden, Verbündeten oder Feinden nicht mehr eindeutig zu beantworten sind. Und auch die Geheimdienste müssen darauf eine Antwort finden. Etwa auf die rätselhaften Angriffe, die Europa seit einigen Jahren erlebt und deren Spuren auffällig oft nach Russland weisen. Putins Reich und seine Methoden haben wir hier bei Dark Matters schon häufiger thematisiert. Den Bundestags-Hack, der sich auf russische Dienste zurückführen lässt. Die Giftspur, die russische Agenten durch Europa gezogen haben, um Dissidenten und Abtrünnige auszuschalten. Heute aber geht's um die Angriffe, die keine deutliche Sprache sprechen, die diffus bleiben und auch diffus bleiben sollen. Denn was könnte mehr Nervosität erzeugen als ein Gegner, der immer im Halbdunkel bleibt? Hybride Krieger und die unsichtbare Front. Es hat sich was verändert. Und der Zeitpunkt lässt sich ganz genau festlegen. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, seit dem 24. Februar 2022 also, hören wir ständig von irgendwelchen Sabotageaktionen und Spionagehandlungen in Europa. Drohnen legen den Verkehr an Flughäfen lahm. Die russische Schattenflotte zerstört Datenkabel am Grund der Ostsee. Propagandagraffitis wurden massenhaft an Hauswände gesprüht und, genau, Pakete explodieren. ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg hätte da auch noch ein paar Beispiele.
Ob wir über Drohnen reden, ob wir über Desinformationskampagnen reden, die sozialen Netzwerke werden geflutet mit Fake News, ob wir über mutmaßliche Sabotageoperationen reden und sei es nur, dass irgendwo ein Umspannwerk aufgebrochen wurde, ein Trafohäuschen, wo möglicherweise Technik ausgelesen wird. Man weiß häufig nicht sicher, worum es ging. Aber es ist naheliegend, dass es diesen Hintergrund hat.
Nicht sicher sein, sich nicht sicher fühlen, darum geht's. Diese Sabotageakte, diese Störaktionen und Lügenkampagnen bilden 1000 kleine Nadelstiche und sorgen für Verunsicherung, unbeantwortete Fragen, dieses ungute Gefühl. Es ist kein eindeutiger Krieg mit Schlachtfeld, mit Schützengräben und Panzern. Es sind viele kleine Angriffe mitten im Alltag. Komplex, vielschichtig, unvorhersehbar, manchmal banal, oft aber gefährlich. Das eine Ereignis fällt kaum auf. Es steht erstmal für gar nichts. Das ist ja kein Krieg. Aber zusammengenommen ist all das möglicherweise auch kein reiner Frieden mehr. Es ist hybrider Krieg und der ist kompliziert. Denn es gibt selten Beweise dafür, dass Russland dahinter steckt. Aber das Muster dieser Taten, das ist eindeutig, sagt etwa Bundeskanzler Friedrich Merz bei einer Rede im Bundestag.
Es ist in den letzten 3,5 Jahren ausschließlich Putin, der die Sicherheit auf dem europäischen Kontinent bedroht. Und es ist Russland, das mit immer größer werdender Skrupellosigkeit uns in Deutschland und in Europa versucht, mit hybriden Mitteln der Kriegsführung zu destabilisieren.
Und dieser hybride Krieg nimmt gerade richtig Fahrt auf.
Wir erleben eine volle Bandbreite von hybriden Angriffen in Deutschland. Das ist keine Bedrohung, sondern das sind real stattfindende Dinge. Und das fügt sich ein in eine Gesamtstrategie Russlands, die sich nicht nur mit der Ukraine beschäftigt, sondern Europa in ihrer Gesamtheit erfasst.
Erklärt uns der Verfassungsschutzchef Sinan Seelen im Interview. Sein Nachrichtendienst ist als Abwehrbehörde besonders gefordert, wenn es um hybride Angriffe geht. Der Londoner Think Tank Institute for Strategic Studies hat versucht zu zählen und festgestellt, Deutschland ist in Europa das Hauptziel von Sabotage, die Russland zugeschrieben wird. 12 Fälle waren es mindestens zwischen Kriegsbeginn und Ende 2024. Da ist das Jahr 2025 noch gar nicht mit eingerechnet. Und auch wenn diese hybriden Angriffe erstmal wirken wie Rauchfahnen, die aufsteigen, nicht greifbar, keine wirklichen Attacken, sie sind sehr ernst gemeint. Sie sind auch so etwas wie eine Trockenübung, eine Vorbereitung auf etwas Größeres, sagt ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg.
Russland ist massiv und so breit, wie man sich das nur vorstellen kann, dabei, Deutschland aufzuklären, wie die Geheimdienste sagen. Das heißt, sich Informationen über alle möglichen relevanten Bereiche zu verschaffen, die für eine direkte militärische Konfrontation von Bedeutung sein könnten.
Oder in den weniger diplomatischen Worten des Bundesverteidigungsministers Boris Pistorius.
Russland testet mit zunehmender Frequenz und Intensität eben auch gegenüber NATO-Staaten Grenzen buchstäblich aus.
Das sehen auch alle drei deutschen großen Nachrichtendienste so. Seit Jahren warnen deren Chefs immer wieder vor russischen Sabotageakten und Spionage. Zuletzt wieder bei der öffentlichen Anhörung im Oktober 2025 im Deutschen Bundestag. Etwa in der Rede des neuen BND-Chefs Martin Jäger.
Die Mittel, derer Moskau sich bedient, sind bekannt. Versuch der Manipulation von Wahlen und öffentlicher Meinung, Propaganda, Provokation, Desinformation, Einschüchterung, Spionage, Sabotage, Luftraumverletzungen durch Drohnen und Kampfflugzeuge, Auftragsmorde, die Verfolgung im Ausland lebender Oppositioneller.
Oder in der von MAD-Chefin Martina Rosenberg.
Sabotageakte, Desinformationskampagnen zur Wahlbeeinflussung, Brandstiftungen, Drohnenüberflüge über zivile sowie militärische Liegenschaften verursachen gerade in Europa Unsicherheit und ein Gefühl von Machtlosigkeit.
Und auch als sich der neue Verfassungsschutzchef Sinan Seelen zu Wort meldet, hört man den warnenden Unterton.
Fakt ist, es passiert, wir können es sehen und wir dürfen es nicht zulassen. Russland ist zweifellos aggressiv, offensiv und zunehmend eskalativ. Die erzielten Effekte sind ein Austesten der Reaktion des Gegenspielers, die unverfrorene Setzung von Show-of-Force-Botschaften sowie eine spürbare Verunsicherung in der Zielfläche.
Show-of-Force, also Russland lässt immer wieder die Muskeln spielen, zeigt uns, wozu seine Geheimdienste in der Lage sind. 1. März 2025 in Vidzeme, einer ländlichen Region im Norden Lettlands. Sicherheitskräfte treten die Tür eines abgelegenen Häuschens ein. Sie sind mindestens zu 10, sie sind maskiert, schwer bewaffnet und nehmen den 62-jährigen Ukrainer Vasily K. fest. Fast zeitgleich werden auch seinen Neffen in der litauischen Hauptstadt Vilnius die Handschellen umgelegt und sie werden aus einem Fernbus nach Polen herausgezogen. Roman und Vadim B., beide Mitte 20, beide aus der Ukraine geflohen, um dort nicht in den Krieg zu müssen. Nur wenig später wird knapp 300 Kilometer weiter im lettischen Riga noch jemand von den Sicherheitsbehörden festgenommen, der mit ihnen in Verbindung stehen soll. Diesmal kein Verwandter. Alexander K., ein 73-jähriger Rentner, der früher mal Steuermann auf einem sowjetischen U-Boot war. Der Verdacht der Ermittler? Diese vier, zwei junge Männer aus der Ukraine und zwei ältere, von denen einer aus Russland stammt, haben etwas mit dem brennenden DHL-Paket in Leipzig zu tun. Und nicht nur mit diesem einen, auch mit den anderen Brandsätzen in Paketen im Sommer 2024. Pakete, deren Herkunft, deren Postweg systematisch verschleiert wurde. Ein logistisches Verwirrspiel, das die litauische Journalistin Indre Makaritite zusammen mit anderen recherchiert hat.
What we know from our sources,
wir haben herausgefunden, was sich da Ende Juni abspielen sollte. Erst kamen die Pakete in Estland an, also in der EU. Dann wurden sie von einem baltischen Paketdienst ins Nachbarland Lettland verschickt. Von dort persönlich nach Litauen gebracht. Dann sollten sie wieder an DHL übergeben werden. Zielort London.
Four parcels at the end of June.
Vier Pakete, abgeschickt aus der estnischen Stadt Narva, direkt an der Grenze zu Russland, wie Indre Makaritite erzählt hat, die eine ziemlich merkwürdige Reise durch drei baltische Staaten unternehmen. Per Post und offenbar auch einfach per persönlichen Bringdienst im Kofferraum. Doch die Operation läuft erstmal schief.
What we know from our investigation, that
unsere Recherche hat ergeben, dass Alexander S., ein Litauer, damit beauftragt worden war, die Pakete Ende Juni in einem Airbnb-Apartment in Vilnius abzuholen. Aber er konnte diese Wohnung einfach nicht finden, also musste die ganze Aktion abgeblasen werden. Der Leiter dieser Operation musste jemanden schicken, der die Sprengsätze deaktiviert, damit sie nicht dort hochgehen.
Bombs.
Ganz schön stümperhaft, diese konspirative Paketbombergruppe. Und ganz schön gruselig die Vorstellung, dass da vier Brandsätze scharf geschaltet in irgendeinem Wohnhaus in Vilnius liegen und demnächst hochgehen könnten per Zeitzünder. Die Pakete jedenfalls werden zwar entschärft, aber nicht entsorgt, sondern weitergeschickt, erzählt uns Indre Makaritite.
They even reached Moldova.
Zwischenzeitlich landen die Pakete auch mal in Moldau. Wahrscheinlich schicken sie sie immer hin und her, weil die Drahtzieher dachten, die Polizei sei auf sie aufmerksam geworden und lieber noch einen Umweg mehr in Kauf nahmen, als aufzufliegen.
Auch europäische Sicherheitsbehörden kommen später zu dieser Einschätzung. Fast einen Monat lang zirkulieren die Brandsätze zwischen den baltischen Staaten, zwischen Moldau und Polen hin und her, ohne dass sie groß auffallen. Warum diese extra Umwege? Vermutlich ist es wie mit dieser heißen Kartoffel, die keiner allzu lange in den Händen halten will und deshalb lieber schnell weitergibt. Aber die Operation hängt nur in der Warteschleife. Eigentlich läuft sie noch, die Pakete sind einsatzbereit und ihr Inhalt ist völlig identisch.
In diesen Paketen befanden sich Massagekissen und Kosmetik. Sie waren bestückt mit einem Brandsatz und einem Zeitzünder.
Und ihr erinnert euch ein paar Sexspielzeuge als Ablenkung. Die Brandbeschleuniger in den unscheinbar wirkenden Kosmetiktuben sind allerdings extrem gefährlich, so ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg.
Das perfide war, dass es sich um einen Brandbeschleuniger handelte, der nicht einfach mit Wasser gelöscht werden konnte, sodass es auch gar nicht einfach war, diese Brände, nachdem sie ausgebrochen waren, dann schnell und unkompliziert zu löschen.
Das wird der Flughafenfeuerwehr noch richtig Arbeit machen, als ein paar Wochen später die Operation dann von vorn beginnt. Diesmal ist es ein weiterer Ukrainer, Wladislav D., der die Pakete am 19. Juli 2024 in seinem Kofferraum zum wahrscheinlich x-ten Mal auf ihrem langen Weg nach Vilnius fährt. Wladislav wurde per Telegram-Chat rekrutiert und wahrscheinlich, so vermuten Ermittler, von Moskau aus angeheuert. Er ist ein verurteilter Krimineller. Ihn lockt vor allem das versprochene Geld. So, und da schließen sich jetzt natürlich Fragen an. Wie werden diese Wegwerf- oder Low-Level-Agenten eigentlich angeheuert? Und warum geschieht das so oft über den Messenger-Dienst Telegram? Darüber haben wir mit unserem Geheimdienstexperten Michael Götschenberg gesprochen. Und ihr könnt's hören in unserer Hintergrundfolge. Die findet ihr auch hier im Dark Matters-Kanal. Wladislav D. bekommt also diesen Auftrag per Chat. Geld für eine Kurierfahrt und für eine weitere Aufgabe. Er soll die Zeitzünder in den vier Paketen wieder aktivieren, sie verschließen und dann ins Stay Express Hotel in der Altstadt von Vilnius bringen. Wladislav D. soll später ausgesagt haben, er habe überhaupt nicht gewusst, dass er da Brandsätze scharf schaltet. Er habe einfach das gemacht, was ihm über Telegram gesagt wurde und die Massagekisten in den Paketen angestellt. Gut möglich, dass er tatsächlich ahnungslos war, sagt die Journalistin Indre Makaritite.
Viele wissen gar nicht, dass es der russische Geheimdienst war, der sie angeheuert hat. Und erst später merken sie, was ihnen da überhaupt passiert ist. Aber dann ist es zu spät. Dann sind sie erpressbar. Dann werden sie bedroht.
Ob wissentlich oder nicht, Wladislav D. hat seinen Auftrag erfüllt. Jetzt kommt wieder der Litauer Alexander S. ins Spiel. Anders als die Airbnb-Wohnung findet er das Hotel in Vilnius offenbar mühelos. Er lädt die vier Pakete in einen schwarzen SUV und bringt sie zu einer Annahmestelle in Vilnius. Unter falschem Namen schickt er zwei Pakete nach Großbritannien und zwei nach Polen. Noch am selben Abend, an diesem 19. Juli, landet eins der Pakete mit einer Transportmaschine im DHL-Hub in Leipzig. Ein paar Stunden später und glücklicherweise noch am Boden explodiert es. Und es brennt weiter in Europa. Einen Tag danach, am 21. Juli gegen 9 Uhr morgens, geht ein DPD-LKW in der Nähe von Warschau in Flammen auf. Der Auslöser? Eine Sendung mit demselben Fake-Namen wie auch auf dem Leipziger Paket. Und noch einen Tag später brennt wieder eins. Diesmal auf einem DHL-Gelände in der Nähe von Birmingham. Und auch hier dauern die Löscharbeiten ungewöhnlich lange. Leipzig, Warschau, Birmingham. Zunächst Einzelfälle, aber die Sicherheitsbehörden führen die Fäden schnell zusammen. Laut Recherchen der Süddeutschen Zeitung nimmt Ende Juli wohl die britische Terrorabwehr Ermittlungen auf. Wenig später sind auch die deutschen Behörden mit dabei. Da erfährt die breite Öffentlichkeit, das war eine Anschlagsserie. Michael Götschenberg.
Mitbekommen von diesem ganzen Sachverhalt haben wir erst in dem Moment etwas, wo das Bundesamt für Verfassungsschutz und das Bundeskriminalamt einen Sicherheitshinweis an die Logistikunternehmen verschickt hat. Das war etwa 6 Wochen danach.
In diesem Sicherheitshinweis steht, das Bundesamt für Verfassungsschutz und das Bundeskriminalamt hätten seit Wochen, Zitat, Kenntnis von mehreren Paketsendungen, die von Privatpersonen an Standorten in Europa aufgegeben wurden und auf dem Weg zu ihren Adressaten in mehreren europäischen Ländern in Brand gerieten. Und auch wenn in diesem Sicherheitshinweis der Urheber nicht vorkommt, laut Michael Götschenberg gehen die deutschen Ermittler spätestens Ende August davon aus, dass es sich um Sabotageaktionen handelt, geplant und angeleitet durch Russland. Dass der russische Geheimdienst offenbar so weit geht, Brandsätze in Flugzeugen zu platzieren, in Kauf nimmt, das Leben von unbeteiligten Menschen zu gefährden oder ganz gezielt aufs Spiel zu setzen, das ist eine neue Eskalationsstufe, sagt Journalistin Indre Makaritite.
Der Modus operandi der russischen Geheimdienste hat sich schon verändert. Sie sind aggressiver geworden, brutaler, zynischer. Sie haben keine Skrupel mehr, irgendwelche Menschen zu rekrutieren. Irgendwelche ahnungslosen und untrainierten Personen, die natürlich auch Fehler machen können.
Stellt sich nur die Frage, woher wussten die Sicherheitsbehörden und woher wissen wir heute, was genau in diesen Paketen drin war und wer sie verschickt hat? Denn in dem Moment, in dem der Zeitzünder den verheerenden Brand auslöst, wird ja alles zerstört. Inhalt, Verpackung, Etikett, mögliche Spuren. Eigentlich bleibt nichts mehr übrig. Eigentlich.
Man hat großes Glück gehabt, dass eines dieser vier Pakete von den polnischen Behörden abgefangen werden konnte. Auf diese Weise konnte man sehr genau rekonstruieren, was da verbaut worden war und wer das auf den Weg gebracht hatte.
Zum ersten Mal sehen die Ermittler, was in den Paketen drin ist. Das schwarze Nackenmassagekissen, die verschiedenen Cremetuben, das Sexspielzeug. Und dann entdecken sie den versteckten Brandsatz. Er steckt am Rand des Massagekissens, enthält Magnesium und ist mit einem kleinen elektrischen Zünder verbunden. In den Kosmetiktuben ist auch keine Creme, sondern eine andere gefährliche Substanz, Nitromethan. Eine farblose, leicht schmierige Flüssigkeit, die gern im Rennsport eingesetzt wird, um alles aus einem Kraftstoff rauszuholen. Oder eben in Sprengsätzen als wichtige, explosive Komponente. Das und Magnesiumpulver, das schnell Feuer fängt, besonders heiß verbrennt und sich nicht mit Wasser löschen lässt, bildet einen perfiden Brandsatz. Extrem leicht entzündlich und extrem schwer zu bekämpfen. Kaum auszudenken, was das an Bord einer Maschine, was das im Luftraum über Europa ausgelöst hätte.
Wir können nur erahnen, was ihr Plan war. Aber eine Explosion in einem großen Flugzeug, in mehreren sogar, es hätte in einer Tragödie enden können.
This would be a tragedy.
Nur wenige Wochen, nachdem das letzte der vier explosiven Pakete in Polen abgefangen worden ist, gibt es die ersten Festnahmen in Litauen und Polen, später auch Bosnien-Herzegowina und Großbritannien. Michael Götschenberg, der ARD-Geheimdienstexperte, erinnert sich.
Das heißt, man war in der Lage, Personen zu identifizieren und festzunehmen, die unmittelbar beteiligt gewesen sind an dieser Operation, vielleicht gar nicht so ganz genau wussten in jedem Einzelfall, was sie da genau für eine Rolle spielen und was sie machen.
Das ist ein wichtiger Punkt. Festgenommen wurden eben keine russischen Geheimdienstmitarbeiter oder Agenten. Festgenommen wurden Menschen wie Alexander S., der die Airbnb-Wohnung mit den Sprengstoffpaketen nicht finden konnte, oder Wassily K. und seine beiden Neffen Roman und Vadim B., die die Pakete gleich mehrmals auf ihrer irren Europareise im Auto über die Grenze gefahren haben. Für sie gibt es einen Namen oder eigentlich gleich mehrere. Low-Level- oder Single-Use-Agenten, Einmalagenten, Taschengeld- oder Wegwerfagenten. Alles nicht wirklich glamourös. Sie gehören aber fest in das System hybrider Krieg. Denn sie haben für den eigentlichen Auftraggeber eine ganze Reihe Vorteile. Sie müssen nicht lange ausgebildet werden, sie sind meist unauffällig, günstig und zum Beispiel über Messenger-Dienste schnell anzuheuern. Und sie wissen meist wirklich nicht, für wen sie da arbeiten und was der große Plan ist. Sie sind bereit, einen kleinen Job zu übernehmen, vor allem wenn sie kleinkriminell, in Geldnot oder alles zusammen sind.
Es ist ein perfides System. Sie sprechen Low-Level-Agents in der Regel in Social-Media-Plattformen an. Mitunter sehr harmlos. Wir kennen Fälle, wo dann die Frage gestellt wurde, wir interessieren uns für Bahnstrecken oder Bahnhöfe. Wir machen eine Fotosammlung. Dazu mach doch ein paar Fotos, kriegst auch 50 Euro dafür. Und dann füttert man nach und nach Personen an, die dann schlussendlich zu konkreten Aufträgen aufgefordert werden.
Sagt uns Verfassungsschutzchef Sinan Seelen. Und mit den Aufforderern oder den Anfütterern meint er den GRU, den russischen Militärgeheimdienst. Denn der steckt auch für das Bundesamt für Verfassungsschutz sehr eindeutig hinter der Aktion mit den explosiven Paketen. Und auch die litauischen Ermittler finden Spuren. Konkret von 3 Russen.
Sie werden jetzt mit internationalem Haftbefehl gesucht. 3 Personen, die die litauische Justiz beim militärischen Geheimdienst Russlands, dem GRU, verortet.
Sagt ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg.
Die 3 sind auch offenbar die einzigen Profis, die einzigen echten Geheimagenten, die an dieser Operation beteiligt waren.
Im Zentrum der Ermittlungen steht nach Erkenntnissen der Generalstaatsanwaltschaft in Litauen der 37-jährige Jaroslav M. Dabei geholfen hat ihm, laut der litauischen Kriminalpolizei, wohl Tomasz Dovgan S., der sowohl russische als auch litauische Staatsbürgerschaft besitzt. Auch andere Sabotageaktionen, wie zum Beispiel der Brandanschlag auf eine IKEA-Filiale in Vilnius im Mai 2024, sollen auf die Kappe der beiden gehen. Der dritte, nach dem international gefahndet wird, ist Andrei B., ein pensionierter sowjetischer Marineoffizier. Sie gelten laut Generalstaatsanwaltschaft Litauen als Drahtzieher hinter den Paketanschlägen. Doch diese 3 sind für die europäischen Sicherheitsbehörden bisher unauffindbar. Dass Wladyslaw D. und die anderen Beteiligten, die die Aufträge ausgeführt haben, jetzt gefasst sind, das spielt für die Hintermänner des russischen Geheimdienstes wahrscheinlich keine Rolle. Sie bauen sich einfach ein neues Netzwerk an Wegwerfagenten auf und sabotieren weiter.
Ich glaube, Russland ist einfach sehr, sehr flexibel. Sie können im Grunde alles machen. An einem Tag ist es vielleicht ein Feuer bei IKEA, am anderen in einem Shoppingcenter in Riga oder in Polen. Dann schicken sie hochexplosive Pakete. Morgen kann es wieder was ganz anderes sein. Wir wissen es einfach nicht.
And we do not know what.
Russland will mit den Brandsätzen übrigens nichts zu tun gehabt haben. Die russische Botschaft in Berlin weist auf Anfrage von Medien die Anschuldigung zurück. Nichts als Paranoia und Verschwörungstheorien, das übliche Manöver, wie auch bei anderen Fällen, die wir schon behandelt haben. Sergei Skripal, Alexej Nawalny oder beim Tiergartenmörder Vadim Krasikov. Und nun wissen wir, es gehört sogar zum Plan. Denn was bleibt, ist dieses unsichere Gefühl. Wir wissen nicht, was Russland, was der GRU als nächstes vorhat. Und das ist sie, die Verunsicherung, das erklärte Ziel von Russlands hybriden Angriffen, so wie bei den verschickten Brandsätzen.
Wenn man sich diesen Fall anschaut, dann muss man sagen, dass das bisher das krasseste und auch folgenreichste ist, was Russland bisher an Sabotageoperationen gegen den Westen auf den Weg gebracht hat. Folgenreich deshalb, weil es in einer Katastrophe hätte münden können, wenn an Bord eines Flugzeuges ein Feuer ausgebrochen wäre und dieses Flugzeug abgestürzt wäre.
Aber es ist ja eben nicht nur diese eine Reihe von Brandanschlägen und es sind noch nicht mal die einzigen Attacken auf den Flugverkehr, die Russland zugeschrieben werden. Auch diese Geschichte beginnt auf einem Flughafen, dem Münchner Flughafen, am 3. Oktober 2025. Um kurz nach 9:30 abends wird der Flugbetrieb komplett eingestellt. Beide Start- und Landebahnen gesperrt. Der Grund? Drohnensichtungen. 2 Drohnen sollen es gewesen sein, bestätigt Stunden später die Bundespolizei. Mit Hubschraubern hätten sie versucht, sie zu jagen. Erfolglos. Auf Videos sind 2 Lichtpunkte zu sehen. Mehr nicht. Es ist bereits der 2. Abend in Folge, an dem genau aus diesem Grund am Flughafen München nichts mehr geht. Ausgerechnet jetzt, am letzten Wochenende des Oktoberfests. Tausende verhinderte Passagiere sitzen erstmal in den Terminals fest. Der Flughafen schafft Decken und Feldbetten heran. Spätestens nach dem 2. Vorfall in so kurzer Zeit sind sich die Behörden ziemlich sicher. Hier lässt jemand gezielt Drohnen über den Münchner Flughafen fliegen. Nur wer und warum?
Ja, sehr schwer zu sagen, weil meines Wissens ist noch keine dieser Drohnen wirklich konfisziert worden. Und man weiß dementsprechend nicht, um welche Drohnen es sich dort handelt.
Das ist Guido Schmidtke, langjähriger Militärjournalist, war selbst in vielen Konfliktregionen unterwegs, dreht Dokus und Reportagen und kennt sich aus mit den Waffen von heute, auch mit den Drohnen.
Wenn wir jetzt mal den Flughafen München nehmen, dort gibt es Gerüchte, dass es sich um eine militärische Drohne gehandelt haben soll, aber hundertprozentig bestätigt wurde das nicht.
Wer hinter diesen Drohnenüberflügen in München steckt, das lässt sich also nicht genau sagen. Aber beim Warum, da gibt es schon ziemlich klare Vorstellungen.
Es gibt kaum eine Branche, in der so strikte Sicherheitsvorkehrungen herrschen wie in der Luftfahrt. Zu Recht, weil sobald etwas Kleines passiert, kann das halt sehr schnell fatal enden. Ich meine, wenn man Eindruck machen will mit einer Aktion, einer, ob das jetzt kriegerische ist oder auch terroristisch, dann ist natürlich die Luftfahrt, ich glaube, etwas, was sehr, sehr viel maximale Aufmerksamkeit erzielt, weil alle Leute irgendwie eine Form von Berührungspunkt haben.
Die Luftfahrtexpertin und Chefredakteurin des Newsportals Aerotelegraph, Laura Fromberg, sagt, es geht darum, Chaos zu stiften, zu stören, zu verunsichern, zu spalten.
Das hat man jetzt ja auch in Kopenhagen gesehen.
Auch in Dänemark war der Flughafen Kopenhagen kurz davor, im September 2025, mehrfach wegen Drohnen gesperrt worden. Dasselbe in Norwegens Hauptstadt Oslo. Auch kleinere Airports wie der im dänischen Aalborg waren betroffen. Außerdem Militäreinrichtungen in Dänemark und in Schleswig-Holstein. Alles innerhalb weniger Tage. In Kopenhagen und Oslo ist aber der größte Schaden entstanden.
Es ist dann kompletter Stillstand. Man sprach ja dann auch von einem hybriden Angriff. Ich meine, Luftfahrt ist halt etwas, das verbindet Länder. Das verbindet ja nicht nur Menschen miteinander, sondern auch ganze Volkswirtschaften. Also das ist einfach nichts Gutes und eben unglaublich öffentlichkeitswirksam. Insofern ist es schon klar, dass das ein Ziel ist von Menschen mit diesen Absichten.
Ein Interesse daran hat nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden vor allem Russland. Im Zusammenhang mit den Drohnensichtungen am Flughafen München sagt der Bayerische Verfassungsschutz, es gebe Hinweise, dass russische Nachrichtendienste gezielt Sabotage- und anschlagsrelevante Ziele auch in Bayern auskundschaften. Keine Einzelfälle, sondern ein deutschlandweites Thema, sagt ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg. Er nennt weitere Beispiele.
Die massive Zunahme an Drohnensichtungen, insbesondere über militärischem Sicherheitsgelände, über kritischer Infrastruktur, lässt gar keinen anderen Schluss zu, als dass es hier einen Bezug auch zu Russland geben muss. Und wenn wir uns einzelne Vorfälle angucken, wie beispielsweise die Drohnensichtungen über mehrere Tage über dem Industriepark Brunsbüttel, dann haben wir es mit Drohnen zu tun, die offenbar militärische Drohnen waren, die extrem schnell geflogen sind, mit deren Bekämpfung die Polizei überfordert war.
Brunsbüttel, München, Kopenhagen, Oslo, es gibt hunderte Beispiele solcher Vorfälle in Europa, in Deutschland. Drohnen über Flughäfen, über kritischer Infrastruktur oder über Militärbasen.
Man will gucken, was für Informationen kriege ich zum Beispiel von einem Marinestützpunkt über die Schiffe, die sich dort im Hafen befinden, über Truppen, die sich dort befinden, über die Aktivitäten, die dort stattfinden, tagtäglich.
So Militärjournalist Guido Schmidtke. Und Verfassungsschutzchef Sinan Seelen sagt uns dazu im Interview:
Sie können mit solchen Aktionen auch Gesellschaft und Menschen verunsichern. Und übrigens können Sie das in beide Richtungen machen. Sie können aktiv Drohnen einsetzen, um das zu tun. Sie können aber auch vermeintliche Drohnensichtungen instrumentalisieren und sagen, seht ihr, da sind Drohnen gesichtet worden. Das war wahrscheinlich Russland.
Eine Bedrohung inszenieren und die Gesellschaft gleich doppelt spalten also. Aber das nimmt man nicht einfach so hin. Bisher war Deutschland gegen die Ausspähversuche durch Drohnen ziemlich wehrlos. Doch Bund und Länder haben ihre Kräfte gebündelt und in Berlin ein gemeinsames Drohnenabwehrzentrum gegründet. Seit Dezember 2025 laufen da die Informationen von Nachrichtendiensten, der Bundeswehr, den Sicherheitsbehörden und dem Bundeskriminalamt zusammen. Und von hier aus sollen dann auch die Einsätze gegen feindliche Drohnen koordiniert werden, ausgeübt von der Drohnenabwehreinheit der Bundespolizei. Noch nur hier stationiert, aber irgendwann soll sie dann im ganzen Land Einsätze fliegen, beschreibt Bundesinnenminister Alexander Dobrindt.
Aufspüren, abwehren, abfangen, ja, und auch abschießen, wenn es notwendig ist, weil wir nicht akzeptieren können, dass hybride Bedrohung mittels Drohnen eine Gefahr für unsere Sicherheit bleibt und stärker wird, sondern wir stellen uns dieser Bedrohung entgegen, schaffen einen wichtigen Meilenstein für unsere Sicherheit.
Aber eben erstmal einen Meilenstein, einen Etappensieg, kein Zieleinlauf. Und während man noch dabei ist, ein umfassendes Abwehrsystem aufzubauen, wird es in anderen Bereichen schon schwieriger mit dieser Abwehr.
Meine Damen und Herren, wir brauchen eine handlungsfähige Regierung, die die Kraft hat, die nötigen Entscheidungen für unser Land zu treffen.
Anfang November 2024 zerbricht die Ampelkoalition und schnell steht fest, Es wird in Deutschland eine vorgezogene Bundestagswahl geben. Der Wahlsonntag wird auf den 23. Februar 2025 festgelegt. Quasi von jetzt auf gleich startet ein überstürzter Wahlkampf. Mitten in dieser turbulenten Zeit, am frühen Morgen des 11. Dezember 2024, gegen 2 Uhr nachts, stoppt eine Polizeistreife im brandenburgischen Schönefeld einen Opel-Transporter. Irgendwas an der Kombi, spät nachts unterwegs und Nummernschild aus dem weit entfernten Ulm, wirkt verdächtig auf die Beamten. Im Wagen sitzen 3 junge Männer, scheinbar Handwerker, zwischen 17 und 20, aus Serbien, Bosnien-Herzegowina und Deutschland. Im Naderaum liegen ein paar Kartuschen Bauschaum. Völlig normal eigentlich für Handwerker. Die Polizei nimmt also nur kurz die Personalien auf und lässt sie weiterfahren. Nur ein paar Stunden nach dieser Routinekontrolle gehen mehrere Strafanzeigen bei der örtlichen Polizei ein. Der Grund ist immer derselbe. Demolierte Autos. Die Auspuffrohre sind verstopft mit Bauschaum. Dazu haben die Täter Sticker hinterlassen mit dem Slogan »Sei grüner«. Daneben ein Foto vom damaligen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der breit grinst. 43 Fahrzeuge sind betroffen, alle ganz in der Nähe von der Stelle, an der die Polizisten in der Nacht den Transporter angehalten haben. Und es bleibt nicht bei diesen 43 Autos. Bundesweit werden in Nacht- und Nebelaktionen rund 280 Fahrzeuge beschädigt. In Baden-Württemberg, in Berlin, Brandenburg und Bayern. Immer dasselbe Muster. Bauschaum im Auspuff, Habeck-Sticker drauf. Für die Halter extrem ärgerlich bis gefährlich. Bauschaum lässt sich nur schwer entfernen. Und wer das Auto trotzdem startet, vielleicht weil er es gar nicht bemerkt hat, riskiert einen Motorschaden oder sogar einen Fahrzeugbrand. Also Verbrenner attackieren, Habeck und grüner Slogan, das scheint alles auf radikale Klimaaktivisten hinzudeuten. Und genau so berichten Mitte Dezember zunächst auch viele Medien darüber, erinnert sich Michael Götschenberg.
Niemand ist auf den Gedanken gekommen, dass das hier tatsächlich Teil einer russischen Einflussoperation gewesen sein könnte. Insofern ist die Operation zunächst voll aufgegangen. Sie hat dazu geführt, dass Menschen in Deutschland sich empört haben über Klimaaktivisten.
Ganz bewusst wurde mit den Habeck-Stickern eine falsche Fährte gelegt, sagt ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg. Auch die Behörden sind inzwischen überzeugt, dass es sich um eine russische Sabotageaktion gehandelt hat. Eine gezielte Hasskampagne gegen die Grünen und ihren Kanzlerkandidaten Habeck, um so Einfluss auf den Bundestagswahlkampf zu nehmen. Ein weiterer Nadelstich gegen die westliche Demokratie, in seiner Umsetzung maximal einfach und doch so wirksam, stellt auch ARD-Geheimdienstexperte Holger Schmidt fest.
Das hat bei mir selber funktioniert. Da habe ich selber gedacht, verdammte Hacke, es ist doch wirklich wichtig, dafür zu werben, dass der Klimawandel, dass der akzeptiert wird. Aber warum denn mit so bekloppten Aktionen, mit denen man die Leute nur gegen sich aufbringt, was sich irgendein Geheimdienstoperateur ausgedacht hat? Das war eine Aktion, die Gesellschaft zu spalten. Und du, vermeintlich reflektierter, investigativer Journalist, fällst drauf rein, so wie hunderte andere auch, die erstmal nur sagen, ah ja, die Klimaproteste, das siehst du, jetzt machen Sachen kaputt.
Inzwischen gibt es 5 Tatverdächtige. Die Staatsanwaltschaft Ulm ermittelt noch, während wir diese Folge aufnehmen. Einer der Beschuldigten aber soll bei Vernehmungen ausgesagt haben, dass ein Russe sie für die Bauschaum-Sabotageaktionen angeworben hat. Über den Messenger-Dienst Viber hätte er ihnen genaue Anweisungen geschickt, Schritt für Schritt, wie sie vorgehen sollten. Für jedes beschädigte Auto würden sie 100 Euro bekommen. Als Beweis sollten sie Fotos der demolierten Fahrzeuge schicken. Bis die Sache dann aufgeflogen ist, sollen die Beteiligten schon mehrere tausend Euro bekommen haben. In bar. In einem Briefumschlag.
Und genau diese perfide Methode, die funktioniert halt umso besser dann auch noch, wenn du dann am Ende Beschuldigte hast, wo du jetzt nicht sagen kannst, der hat 15 Jahre auf einem russischen Militärinternat gelebt und war in 7 Fallschirmjägereinheiten und ist ganz klar ein russischer Spion, sondern du irgendwelche armseligen Gestalten hast mit Biografien, die überhaupt nicht darauf hindeuten, dass sie irgendwie in russischem Auftrag da sein könnten. Also wenn man so will, ist das eine absolute Meisterleistung gewesen. Und es ist, glaube ich, auf unserer Seite wirklich wichtig, uns genau das vor Augen zu halten, dass die genauso arbeiten und dass die versuchen, unsere Meinung über die Welt zu manipulieren. Die wollen unsere Köpfe vergiften.
Ein Giftanschlag auf das gesellschaftliche Klima, auf unsere Debattenkultur, auf unsere Weltanschauung, politische Agitation im Auftrag des Kreml. Das ist der Verdacht.
Und wie im hybriden Krieg üblich, den letzten Beweis, den rauchenden Colt, den gibt es selten. Auch nicht bei dem Bauschaumtrio aus dem Transporter. Es ist eher die Menge an Indizien, die ein Bild ergibt. Die Aussagen, die Zusammenhänge, der Zeitpunkt, das Ziel. All diese Geschichten, die Drohnen über den Münchner und anderen europäischen Flughäfen, über Militäranlagen, der Bauschaum in den Auspuffrohren von Autos, das brennende Paket im Leipziger DHL-Hub, das sind Beispiele für das, was mit hybriden Angriffen gemeint ist. Sabotage ohne Kriegserklärung, ohne Militär, ohne offenes Visier. Und es gibt noch viel mehr. Schiffe, die zufällig wichtige Kabel am Grund der Ostsee durchtrennen, mehrfach geschehen. Hackerangriffe auf Einrichtungen wie die deutsche Flugsicherung, häufig. Täuschend echt aussehende, nachgebaute Websites deutscher Medien mit falschen Nachrichten. Fast schon Alltag. Marineschiffe, bei denen in der Werft plötzlich Altöl im Trinkwassersystem oder Metallspäne im Antrieb landen. Genauso passiert. Vieles davon ist ärgerlich, doch am Ende durch Zeit, durch Geld, durch Abwehrsysteme irgendwie zu beheben. Es wird manchmal aber auch lebensgefährlich. Die explodierenden Pakete, die Brandstiftung in einem riesigen Einkaufszentrum in der Nähe von Warschau und all das ausgelöst durch schnell angeworbene Wegwerfagenten, die sich für ein bisschen Geld kaufen lassen. Wie lange geht das noch gut? Wann geht einer dieser Geheimdienstsöldner doch mal einen Schritt weiter? Was, wenn es nicht bei Sachschäden bleibt? Die schiere Masse an Sabotageaktionen, die macht es wahrscheinlicher. Und jedes Mal werden Grenzen ausgetestet. Michael Götschenberg.
Es finden Sabotageoperationen statt, zum Teil um Unsicherheit in die Bevölkerung zu tragen, mutmaßlich aber auch, um eine mögliche direkte militärische Konfrontation vorzubereiten. All das sehen wir, und zwar in zunehmendem Maße.
Alles gleichzeitig, alles unberechenbar. Diese Störaktionen haben das Zeug dazu, einen richtig nervös werden zu lassen. Wenn man auf dem Rollfeld aus dem Fliegerfenster guckt und gerade die Ladung für den Frachtraum angerollt kommt, woher wissen wir eigentlich, dass da nicht auch so ein präpariertes Massagekissen drin ist? Wenn man beim Blick in die Zeitung nicht mehr weiß, waren das jetzt wirklich Klimaproteste oder sollen wir nur glauben, dass es Klimaproteste waren? Und wenn man beim Weihnachtsmarktbesuch denkt, was nützen eigentlich die Poller auf den Straßen, wenn über unseren Köpfen jederzeit so eine Drohne auftauchen kann, die wer weiß was dabei hat. Dann haben diese Aktionen ihr Ziel erreicht. Wir glauben nicht mehr daran, dass wir sicher sind, dass dafür gesorgt wird. Wir fühlen uns nicht mehr frei, sondern bedroht, sagt Journalistin Indre Makaritite.
I think that, first of all, we want
darum geht es, zu zeigen, die Institutionen, der Staat können euch nicht schützen. Sie können ihre Bürger nicht vor den Gefahren bewahren. Sie sehen Angst und Enttäuschung. Angst auch vor großen gemeinsamen Events. Und ist das nicht ganz normal, dass sich gerade davor Angst breit macht?
Events, of course, this is absolutely human and natural to be afraid.
Und außerdem geht es mit Sicherheit auch darum, die deutschen Sicherheitsbehörden und die deutsche Abwehrfähigkeit am Nasenring durch die Arena zu führen, indem man der Öffentlichkeit eben deutlich macht, wir können hier unsere Drohnen steigen lassen und ihr seid im Endeffekt machtlos dagegen.
Russland, seine Geheimdienste und ihr hybrider Krieg haben mit dieser Eskalation eine weitere Zeitenwende eingeläutet. Diplomatie und Kooperation zählen in dieser Ordnung nicht mehr. Es geht darum, die Menschen einzuschüchtern und Staaten in eine Handlungsstarre zu versetzen. Wehren sie sich, müssen sie sich den Vorwurf gefallen lassen, dass sie die Situation eskalieren lassen. Tun sie nichts, wirken sie untätig, passiv, hilflos. Und wirklich, das Tempo ist alles andere als schnell. Die Bundeswehr hat ein Flugabwehrsystem bestellt, das darauf spezialisiert ist, Drohnen abzufangen. Sky Ranger. 19 Stück insgesamt. Auslieferung bis 2028. Das ist nicht nur zu spät, das ist auch viel zu wenig, sagt Militärexperte Guido Schmidtke.
Wir bräuchten mindestens 600. Und wir haben jetzt 19 bestellt. Und da reden wir nur über ein System. Denn natürlich so wie unterschiedliche Raketen, Marschflugkörper, ballistische Raketen und Drohnen in unterschiedlichen Höhen angreifen und ich dementsprechend auch unterschiedliche Schichten Flugabwehr brauche, ne, brauche ich dann auch unterschiedliche Systeme.
Gleichzeitig ist es aber auch so, je häufiger und brutaler Russlands Sabotageaktionen werden, desto schneller müssen die Sicherheitsbehörden Antworten finden. So der Eindruck von ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg.
Ich gehe fest davon aus, dass es bei der Auswertung dieser ganzen hybriden Maßnahmen eine sehr enge Kooperation gibt zwischen den Geheimdiensten in den europäischen Ländern, aber auch mit den USA, dass man sich einig ist, dass man diese Maßnahmen zunächst mal erkennen und detektieren muss und dass man dann eben auch entsprechende Gegenmaßnahmen auf den Weg bringen muss.
Momentan sind wir eher in so einer Art Schwebesituation, sagt er.
Wie die NATO reagiert, wie einzelne Länder reagieren, ob wir geschlossen reagieren oder wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen und ob wir überhaupt in der Lage sind, solche Angriffe abzuwehren.
Aber die Abwehr dieser hybriden Angriffe ist schwer. Nicht nur, weil wir technologisch einiges aufzuholen haben, sondern auch, weil Russlands Attacken in dieser Grauzone stattfinden. Die direkte Spur nach Moskau, die lässt sich eben meist kaum beweisen. Das System aus Wegwerfagenten verschleiert die wahren Drahtzieher. Manchmal gelingt es den Ermittlern, solche Aktionen aufzuklären, wie im Fall DHL. Dann gibt's Festnahmen, teilweise sogar Urteile gegen einzelne Handlanger, aber echte Konsequenzen von Seiten der NATO oder der EU, die bleiben bisher aus. Auch weil Russland eben nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden kann, dass es sich bei diesen Sabotageaktionen um Staatsterrorismus handelt. Sich als Europa, als NATO geschlossen dagegen zu verteidigen, ohne selbst als Aggressor dazustehen und im Zweifelsfall einen Krieg mit Putin zu provozieren, das ist genau die schwierige Herausforderung, vor der die westliche Welt jetzt steht. Das wissen natürlich auch die Geheimdienste. Der neue BND-Chef Martin Jäger analysiert die Lage vor Bundestagsabgeordneten mit Blick auf Russland so.
Unser Gegner kennt keine Rast- und Ruhezeiten. Wir dürfen uns nicht zurücklehnen in der Annahme, ein möglicher russischer Angriff käme frühestens 2029. Wir stehen schon heute im Feuer.
2029, das Jahr, das von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius bisher immer wieder genannt wurde. Der Zeitpunkt, ab dem Russland militärisch in der Lage sein könnte, einen Angriff auf NATO-Gebiet zu starten. Und gleichzeitig werden viele Fragezeichen im Hinblick auf Sabotageakte in Europa bleiben. Ob jetzt wirklich überall der russische Militärgeheimdienst die Fäden zieht? Diese Zweifel sind Teil der Strategie, sagt ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg.
Die Täter lassen sich in den allerseltensten Fällen ermitteln. Aber wenn man wirklich einen Überblick haben will über das, was die russische Seite möglicherweise bei uns im Land an Operationen durchgeführt hat und zu verantworten hat, dann muss man diese Fälle alle erfassen und dann schauen, wie plausibel ist es, dass das diesen Hintergrund haben kann oder nicht. Häufig reduziert es sich auf die Frage, wenn es nicht Russland war, wer sonst?
Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Ein Podcast von SWR3 und RBB24 Inforadio. Produziert von Bose Park Productions.
Hybrider Krieg, Provokationen, Sabotage. Wir haben vieles kennengelernt in dieser Folge rund um Russlands Manöver. Aber es gibt sie auch. Die Fälle, in denen Wegwerfagenten offenbar bereit waren, noch einen Schritt weiter zu gehen.
Ich halte es für denkbar, dass es zu einem kaltblütigen Attentat nach Art des kleinen Tiergartens mitten in der Frankfurter Innenstadt gekommen wäre. Die klare Botschaft des russischen Dienstes ist, wir rächen, wir verzeihen nicht und wir sind deutlich in dem, was wir tun.
Nächstes Mal bei Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste. Und wenn ihr nicht warten wollt, die neue Folge gibt's immer eine Woche früher in der App der ARD Audiothek. Und eins wollte ich euch natürlich noch mitgeben, eine warme Hörempfehlung nämlich. Und bei der geht's um Themen, über die man sehr lange nachdenken kann, weil es eben immer ein Für und Wider, zwei Seiten, zwei unterschiedliche Perspektiven darauf gibt. Genau die zu beleuchten, das ist die Idee von 7 Tage wach. Christoph Schrag und Hendrik Schröder sind Journalisten. Sie sind Freunde und vor allem selten einer Meinung. Aber sie kommen irgendwie doch immer wieder zusammen, um zu diskutieren. 7 Tage wach, neue Folgen gibt's jeden Freitag da, wo ihr am liebsten Podcasts hört, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Moderation und Skript, ich, Eva-Maria Lemke. ARD-Geheimdienstexperten Michael Götschenberg und Holger Schmidt. Redaktion und Skript, Lena Alexandra Mempel. Fanny Michaelis, Lena Petersen, Christopher Jenert und Kirsten Tromnau. Außerdem im Dark Matters Team Fabio Lautenschläger, Julia Ilan, Alexander von Bargen, Niki Sitsch, Marc Krüger, Jo Bischofberger, Nassu Hischri, Sue Holder, Chris Guse, Marc Birkle, Tina von Löhneisen und Realgestalt. Besonderer Dank an die Expertinnen und Experten dieser Folge: Indre Makarei-Tiete, Guido Schmidtke, Laura Fromberg und Sinan Seelen.